Willkommen zu unserem Webcast, heute aus dem verregneten Wien. Ich freue mich heute sehr, Bernhard Zimmermann bei mir zu haben als Gast mit dem Thema Service Manager. Und also das ist eine Fortführung von unserem Webcast zum Thema IT as a Service. Und heute geht es im Detail um System Center 2012 Service Manager. Und Bernhard, vielen Dank, dass du dabei bist. Und vielleicht könntest du unseren Zuschauern kurz sagen, worum geht es denn heute, was erzählst du, und aber auch, was ist deine Rolle bei Microsoft Österreich? Danke.
Gerne, ja. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserem System Center 2012 Service Manager Webcast. Ich würde heute so einen kleinen Einblick geben. Zum einen, was ist IT as a Service von Microsoft überhaupt? Welche Rolle spielt der Service Manager 2012 in dieser Lösung, in dieser Referenzarchitektur? Und letztendlich gehen wir dann auch auf Neuerungen ein vom System Center 2012 Service Manager. Was bringt er uns? Welche neue Funktionalitäten? Und wir werden dann natürlich auch in Form einer Demo reinschauen. Was sind denn so Sachen wie Release Management zum Beispiel? Was gibt es da Neues? Wie gehen wir mit Service Requests um? Das wird Inhalt der nächsten 30 Minuten sein.
Super, das klingt sehr interessant. Dann würde ich sagen, starten wir gleich los. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Lernen. Und wenn Sie Fragen haben, bitte jederzeit in die Konsole und wir beantworten sie am Ende des Webcasts. Danke.
Gut, vielleicht nochmal kurz zur Agenda. Wie schon eingangs erwähnt, ich werde jetzt einmal die IT-as-a-Service-Lösung vorstellen, gehe dann ein auf die Neuerungen von unserem Service Manager 2012 und werde dann letztendlich unseren Webcast mit einer Demonstration abschließen, zum einen Richtung Service-Katalog, zum anderen Richtung Service-Requests, wo wir gesehen haben, was tut sich hier in dem Bereich, und dann abschließend noch den letzten neuen, sagen wir, IT-Service-Management-Prozess, den wir jetzt einführen, nämlich dem Release-Management. Gut, was steckt jetzt hinter der IT-as-a-Service-Lösung von Microsoft? Also die IT-as-a-Service-Lösung ist primär dafür gedacht, IT-Services, die wir als Rechenzentrum, als IT-Abteilung zur Verfügung stellen wollen, auch dem Fachanwender im Idealfall über ein Self-Service-Portal zur Verfügung zu stellen. Das heißt, der erste Baustein links wäre im Prinzip das Self-Service-Portal, in dem der Fachanwender seine Services konsumieren kann. In der mittleren Bereich wäre die Servicebereitstellung und die Automatisierung. Hier geht es vor allem darum, die Services zum einen in einem Servicekatalog einmal zu definieren, festzuhalten. Das heißt, was möchte ich als IT an Services anbieten? Und der zweite große Bereich in diesem Block wäre die Automatisierung, weil gewisse Bereiche in der IT kann man natürlich automatisieren. Das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, eine virtuelle Maschine als Service bereitzustellen, kann ich ja diese Provisionierung von der virtuellen Maschine komplett automatisieren und letztendlich auch bereitstellen. Der dritte große Block, der rechte Bereich, wäre die Infrastrukturverwaltung. Hier geht es letztendlich darum, dass wir die entsprechenden IT-Ressourcen auch bereitstellen. Das kann zum einen jetzt ein klassisches physikalisches Gerät sein. Ich denke hier zum Beispiel an die Provisionierung von einem neuen Client. Fachanwender kann zum Beispiel sagen, ich hätte jetzt gerne einen neuen Computer, ein neues Notebook, wähle die Hardware aus und kann im Prinzip hier die physikalische Hardware automatisiert provisionieren. Das kann aber genauso virtuelle Maschine sein, wenn zum Beispiel eine virtuelle Maschine ist, die ich gerne mir konsumieren möchte, oder komplette Entwicklungsumgebung, dann wird das im Prinzip in der virtuellen Welt zur Verfügung gestellt. Das geht sogar hin bis zur Provisionierung von Private Clouds, sprich der Cloud in meinem eigenen Rechenzentrum, aber auch genauso Public Cloud Ressourcen, wie Microsoft selbst solche anbietet, zum Beispiel in Form von Office 365. Das heißt, hier könnte ich zum Beispiel als Fachanwender entscheiden, ich hätte gern zum Beispiel eine neue Mailbox. Sollte jetzt zum Beispiel eine Public Cloud Service sein, dass es provisioniert wird, sprich Office 365, oder ist mir vielleicht doch lieber, ich hätte die Mailbox gerne in meinem eigenen Rechenzentrum, dann wird sie entsprechend im Rechenzentrum provisioniert. Und genau um das im Prinzip durchzuführen, diesen kompletten Lifecycle bis hin zur Überwachung und zum Betrieb, das heißt natürlich wollen wir die Services auch im Betrieb dann haben, das heißt Services gehören natürlich gebackupt, gehören upgedatet, und genau diesen Lebenszyklus abzubilden, dafür steht die IT-as-a-Service-Plattform. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, was steckt an Produkten dahinter? Weil die IT-as-a-Service-Plattform ist ja letztendlich die Lösung, die wir mit System Center 2012 realisieren, weil nur durch die hohe Integration von den einzelnen 2012er System Center Komponenten erreichen wir letztendlich, so ein IT-as-a-Service mit relativ wenig Aufwand zu implementieren. Das heißt, wenn wir uns jetzt anschauen mit den einzelnen Bereichen, welche Produkte stecken dahinter, fällt einmal auf den ersten Blick auf, dass der Service Manager jedoch eine sehr zentrale Rolle einnimmt. Das heißt, vor allem im mittleren Bereich, in der Servicebereitstellung, das heißt, der Service Manager selbst hält ja eine Configuration Management Datenbank, die ja automatisiert befüllt wird, zum Beispiel aus einem Active Directory, aus einem Configuration Manager, aus einem Operations Manager, und der Service Manager stellt auch sicher, dass diese entsprechenden Konfigurations-Items, die hier abgefragt werden, auch miteinander verbunden werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Computerobjekt im Active Directory hineinsynchronisiert bekomme, trägt der Service Manager dafür Sorge, dass auch die entsprechenden Inventardaten hard- und softwareseitig aus dem Configuration Manager mit diesem Configuration Item automatisiert verknüpft werden. Das heißt, das Einzige, was ich als Administrator im Prinzip machen muss, ist hier die entsprechende Konnektivität zu den Subsystemen herstellen und dann letztendlich die Synchronisierung und der Abgleich passiert dann vollautomatisiert durch den Service Manager. Das ist der eine Bereich, die CMDB. Was natürlich auch wichtig ist, vor allem im Zusammenhang mit IT as a Service, ist der Servicekatalog. Das heißt, dort wird hinterlegt, welche Services wir anbieten wollen. Und genau dieser Katalog baut natürlich auf der CMDB auf und liegt natürlich auch in der CMDB. Also der Servicekatalog in der CMDB vom Service Manager ist der zentrale Baustein. Auf der linken Seite sehen wir den Service Manager auch nochmal im Bereich des Self-Service. Hat den Grund, der Service Manager selbst hat ja auch ein Portal an Bord, das jetzt im Vergleich zur alten Version keine Web-Applikation mehr im eigentlichen Sinn ist, ein Monolith, sondern eine SharePoint-Applikation. Das heißt, wir haben auch hier Standardkomponenten von der Microsoft-Plattform mit hineingenommen. Wie das dann ausschaut, werden wir auch in der Demo kurz einmal sehen. Ja, und letztendlich die zweite wichtige Komponente neben dem Service Manager ist unser Orchestrator im Mittelbereich. Das heißt, das ist im Prinzip der Opalis-Nachfolger. Also Microsoft hat ja vor einigen Jahren eine Automatisierungslösung hinzugekauft. Das war die Lösung Opalis. Mit System Center 2012 heißt sie nun System Center 2012 Orchestrator. Das heißt, das ist jene Lösung, die uns letztendlich die Automatisierung, die Workflows zur Verfügung stellt. Kann man sich im Prinzip so vorstellen, der Administrator designt grafisch einen Workflow, was zum Beispiel erforderlich wäre, um eine neue Maschine zu provisionieren. Das heißt, er schaut einmal nach, okay, wo kann ich denn Ressourcen überhaupt provisionieren, welche Komponenten stehen zur Verfügung, vielleicht der Hyper-V-Host, vielleicht der ESX-Host, weil im Prinzip die System Center-Plattform ist nicht auf Microsoft beschränkt, sie ist sehr offen gestaltet, das heißt, wir unterstützen hier natürlich auch die Branchengrößen wie Hyper-V, ESX oder auch Xen-Server. Auch natürlich auch im Monitoring gehen wir Richtung Unix-Linux-Support, den es direkt von der Microsoft gibt. Das heißt, wenn wir hier uns einmal überlegen, wir wollen eine neue Maschine provisionieren, dann würden wir diesen Workflow im Orchestrator technisch designen. Das heißt, welche technischen Schritte brauche ich, um zu einer virtuellen Maschine zu kommen? Das beginnt einmal rein von der Provisionierung, zum Beispiel über den Virtual Machine Manager. Geht aber dann natürlich weiter, weil das gehört natürlich in ein Backup eingebunden, das gehört in einen Betrieb eingebunden, das heißt gemonitort, in einen Patch-Zyklus eingebaut. Und genau diese Integration in die einzelnen Subsysteme übernimmt der Orchestrator vollautomatisiert. Das ist der eine Schritt. Der andere Schritt ist natürlich dann die Deprovisionierung von solchen Ressourcen. Das heißt, hier trägt auch der Orchestrator dafür Sorge, dass die entsprechenden Systeme auch aus den Management-Systemen dann wieder sauber herausgetrennt werden, damit da keine Leichen in den Systemen vorhanden sind. Das heißt, neben dem Service Manager ist der Orchestrator die zweite wichtige Komponente, der zweite wichtige Baustein in der IT-as-a-Service-Lösung. Ja, und letztendlich haben wir natürlich in der Infrastrukturverwaltung die klassischen System Center Produkte, wie zum Beispiel ein Operations Manager, unser End-to-End-Service-Überwachung. Das heißt, hier überwachen wir angefangen von der Netzwerkkomponente, also 2012 hat ja mittlerweile auch ein komplettes Netzwerkmonitoring an Bord, das wir bis dato ja nicht in der Form hatten, bis hin über die Applikation, bis hin zum klassischen synthetischen Transaktion. Das heißt, wie interagiert ein Benutzer mit einem Service, wird hier im Operations Manager abgedeckt. Ja, Configuration Manager dürfte allseits bekannt sein, ist unsere Lösung, wenn es darum geht, Betriebssysteme zu deployen, wenn es darum geht, Software auszubringen, Updates auszubringen und das ganze Thema Hard- und Software-Inventarisierung. Der Virtual Machine Manager letztendlich ist unsere, sag mal, Technologie, wenn es um die virtuelle Welt geht. Da werden wir dann in Kürze auch noch kurz ein paar Worte drüber verlieren, was jetzt Richtung Service-Vorlagen etc. da passiert und der Data Protection Manager für den Bereich Backup. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was sind jetzt die neuen, sagen wir, Schlagwörter, wenn es um das IT-as-a-Service geht, das ist zum einen der Service-Katalog mit der zentralen Ablage von den Services. Das sind auf der anderen Seite die Runbooks im Orchestrator, die uns diese Automatisierung erlauben, die aber auch automatisch im Service-Manager bekannt sind. Das heißt, der Service-Manager weiß dann, welche Runbooks im Orchestrator erstellt wurden und die können wir dann entsprechend auch im Service-Katalog mit einbinden. Und der dritte große Bereich, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, sind unsere Service-Vorlagen aus dem Virtual Machine Manager heraus. Das heißt, hier gehen wir den Weg zu sagen, okay, wir beschreiben das Service, woraus besteht mein Service, technisch zum Beispiel. Das heißt, ich überlege mir, wie viel Frontend-Server brauche ich, das heißt, irgendwelche Webserver, Apache, IIS-Webserver. Sollen die geloadbalanced sein, ja oder nein? Was brauche ich für Middle-Tier? Ist es vielleicht ein Exchange-Server? Brauche ich vielleicht SQL-Server-Datenbanken im Backend? Das heißt, hier beschreibe ich im Prinzip meinen Service in den verschiedenen Ebenen und dann kann ich im Prinzip auf Basis dieser Vorlage mir diese Service provisionieren. Das kann zum Beispiel eine ERP-Applikation oder CRM-Applikation sein, die ich auf Basis dieses Templates provisionieren kann. Das Interessante dabei ist, diese Vorlagen kann ich natürlich dann auch weiterverwenden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt eine CRM-Applikation deployed, aber ich hätte vielleicht gern doch hin und wieder eine Entwicklungsumgebung schneller mal provisioniert, dann nehme ich genau diese Service-Vorlage her, binde sie in meinem Service-Katalog ein. Über das Self-Service-Portal stelle ich dann dem Entwickler auch die Möglichkeit zur Verfügung, direkt seine Entwicklungsabgebung auf Basis dieser Vorlage mit entsprechenden RAM-Books zu provisionieren. Also ziemlich interessante Geschichte. Und wird jetzt erst so richtig interessant mit System Center 2012 durch die hohe Integration der einzelnen Komponenten. Das heißt, dieser Ablauf, den ich hier jetzt einmal skizziert habe, auf der Folie, ist im Prinzip nichts, was man erst bauen muss, sondern solche Abläufe sind einmal direkt im System Center 2012 gelöst. Schauen wir uns ein bisschen die Architektur vom Service Manager 2012 an. Das heißt, wir haben hier drei Bereiche. Das eine wäre der Präsentationsbereich. Dort biete ich im Prinzip die Serviceangebote an. Der Workflow-Bereich mit den ganzen Beantragungsprozessen der Automatisierung und der klassische Datenbereich, bei der letztendlich uns erst die hohe Standardisierung und vor allem auch die ganzen Compliance-Themen ermöglicht. Gehen wir rein in den Bereich der Präsentation. Ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, wir haben mit dem System Center 2012 Service Manager jetzt auch ein neues Portal an Bord auf Basis von SharePoint. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, nicht nur Self-Services relativ schön anzubieten, sondern wir haben auch die Möglichkeit, hier rollenbasiert Zugriff zu gewähren letztendlich. Das heißt, je nach Rolle des Benutzers sieht er die entsprechenden Services, die für ihn konfiguriert sind. Der Servicekatalog ist der zweite Bereich, der beinhaltet letztendlich auch die Möglichkeiten, die der Benutzer dann auf Basis seiner Rolle hat, entsprechend Services zu konsumieren. Der Workflow-Bereich, der teilt sich hier wieder in die zwei Bereiche Beantragungsprozesse und in den Bereich der Automatisierung. Das heißt, Beantragungsprozesse kann man sich im Prinzip vorstellen wie die klassischen IT-Service-Management-Prozesse im System Center Service Manager 2010. Dort hatten wir schon das Thema Incident Management, Change Management, Problem Management, Risk Management etc. Das heißt, genau auf Basis dieser Engine, die bekannt ist aus dem 2010er, bauen wir im Prinzip hier die Service-Requests auf. Gekoppelt wird das Ganze dann mit den RAM-Books aus dem Orchestrator. Das heißt, der Service Manager kennt dann diese Orchestrator-RAM-Books und kann sie dann direkt in den Service-Requests mitverwenden. Der linke Teil, der Datenbereich, dort haben wir klassisch unsere Configuration-Management-Datenbank. Das heißt, hier sind nicht nur die Configuration-Items abgelegt, wie Computer, Benutzer, Drucker, welche Software-Elemente gibt es, welche Hardware ist in meinem Unternehmen vorhanden, sondern da sind zukünftig auch die ganzen Templates hinterlegt, die virtuellen Maschinen. Das heißt, wir kriegen mit 2012 auch einen Connector zum Virtual Machine Manager. Das heißt, wir kennen auch dann hier die entsprechenden virtuellen Objekte und natürlich die RAM-Books durch die Orchestrator-Integration. Das heißt, wenn man sich das anschaut, ist man jetzt mittlerweile auch von den Konnektoren hier wesentlich weiter. Das heißt, nicht nur mehr AD, Configuration Manager oder Operations Manager, sondern auch der Orchestrator und der Virtual Machine Manager sind direkt mit dem System Center 2012 Service Manager gekoppelt. Wenn es darum geht, andere Systeme anzubinden, dann gibt es zum einen ein Connector Framework oder man kann das direkt auch über einen Orchestrator dann entsprechend anbinden. Das letzte Stück der Architektur ist das Data Warehouse ganz oben links. Da gibt es vielleicht eine Neuerung. Das Data Warehouse ist zukünftig das zentrale Data Warehouse für System Center 2012. Soll heißen, alle anderen Produkte wie zum Beispiel Config Manager, Operations Manager können zukünftig auch in dieses Data Warehouse ihre Daten abliefern. Was natürlich hochinteressant ist für das ganze Thema Reporting, weil das Service Manager an sich stellt dann entsprechende OLAP-Würfel zur Verfügung. Das heißt, ich kann dann hier direkt aufs Data Warehouse rausgeben, mir die Daten in Form von Berichten rausziehen oder ich kann es dann eben im Prinzip weiterverwenden für meine Verrechnung. Das heißt, wenn ich hier Kostenstellenverrechnung auf Basis von Konfigurationen, auf Basis von Performance-Daten machen möchte, kann ich das jetzt hier relativ angenehm über ein zentrales Data Warehouse realisieren. Schauen wir uns vielleicht noch den Bereich Servicekatalog und die RAM-Books etwas genauer an, weil das wird auch Inhalt der Demonstration sein in wenigen Minuten. Das heißt, wir haben hier auf der rechten Seite den klassischen System Center Orchestrator mit den entsprechenden RAM-Books hinterlegt. Der wird über das Web-Service entsprechend synchronisiert in die CMDB vom Service Manager. Das heißt, im Service Manager sind dann diese RAM-Books vorhanden und ich kann sie hier dann im zweiten Schritt links in sogenannte RAM-Book-Aktivitäten überführen. Das heißt, dort definiere ich dann, welche Aktivitäten gibt es, ähnlich wie die klassischen manuellen oder Prüfaktivitäten schon, wie sie im 2010er vorhanden waren, habe ich hier zukünftig auch RAM-Book-Aktivitäten und diese Aktivitäten kann ich dann im Schritt 3 mit meiner entsprechenden Vorlage kombinieren. Das heißt, hier definiere ich dann zum Beispiel, ich hätte jetzt gern eine neue Request-Vorlage. Das ist zum Beispiel die Provisionierung einer neuen virtuellen Maschine. Und diese Request-Vorlage benötigt dieses und jenes RAM-Book, um dieses Service dann letztendlich zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wenn man hier diese Vorlage dann entsprechend gebaut hat, steht sie dann im Service-Katalog für all jene Personen zur Verfügung, die die entsprechenden Berechtigungen haben. Und im vierten Schritt kann dann der Benutzer, der Endanwender oder der Fachanwender hier in sein Self-Service-Portal reingehen, kann seinen Service konsumieren. Also im Fall der virtuellen Maschine kann er zum Beispiel sagen, okay, ich hätte gerne eine neue virtuelle Maschine, kann ihm optional noch Parameter übergeben, wie zum Beispiel, ich hätte mir gern selbst ausgesucht, wie die Maschine heißt, dann kann er vielleicht hier einen Parameter noch mit übergeben. Und dieser Parameter wird dann automatisch auch in das RAM-Book übernommen und diese Anfrage wird dann letztendlich in einem Service-Request abgehandelt, wieder im klassischen IT-Service-Management-Prozess mit drinnen. Und dieser Service-Request startet dann dieses RAM-Book im Orchestrator mit den entsprechenden Parametern, die übergeben worden sind. Und letztendlich gibt es natürlich eine Schnittstelle auch wieder retour. Das heißt, wir wollen natürlich im Service-Manager auch wissen, wenn das RAM-Book fertig ist, damit wir hier entsprechend den Service-Request abschließen können und den Endbenutzer letztendlich auch notifizieren können, dass hier seine neue virtuelle Maschine zur Verfügung steht. Was sind jetzt die Neuerungen auf einen Blick von System Center 2012 Service-Manager? Also die Hauptneuerung ist sicher der Bereich Self-Service-Portal. Das heißt, hier haben wir die entsprechenden SharePoint-Komponenten in Kombination mit dem Self-Service-Katalog, also Service-Katalog letztendlich. Das heißt, hier haben wir einen kompletten Service-Katalog abgebildet in der CMDB mit der Möglichkeit, Service-Requests in Kombination mit dem Self-Service-Portal durchführen zu können. Der zweite große Bereich, gerade im Bereich IT-Service-Management-Prozesse, das heißt, klassisch hatten wir bis dato Incident, Problem-Management, Change-Management mit drinnen, Governance, Risk und Compliance und in Erweiterungen von BAD auch den kompletten IT-Asset-Lifecycle-Prozess mit drinnen. Jetzt kommt ein neuer Prozess hinzu, der Release-Management-Prozess. Der ist natürlich dafür gedacht, sage ich mal, Change-Requests, die anstehen, hier in ein schönes Release-Management zu verpacken, um hier, sage ich mal, in einen standardisierten Weg die entsprechenden Change-Requests in Form eines Release auszubringen. Das Data Warehouse im Prinzip ist neu. Neu ist im Prinzip dahinter, dass die System Center Produkte alle jetzt zentral reinrapportieren können und wir hier entsprechende Daten über OLAP-Würfel abfragen können. Orchestrate und Virtual Machine Manager Integration ist der nächste Baustein. Das heißt, hier die ganzen RAM-Books im Service-Katalog auch vorhanden und wir können die kompletten virtuellen Maschinen im VMM entsprechend mit verwalten in der CMDB. Kleinere Veränderungen hat es dann zum Beispiel im Bereich Incident Management gegeben. Hier haben wir ein komplettes SLA-Management dahinter. Das heißt, es ist vor allem dann interessant, wenn man feststellen möchte, hoppala, da ist eine Priorität A5-Ticket länger als 2 Stunden offen, dann würde hier im Prinzip ein entsprechendes SLA wirksam werden und die entsprechende Notifizierung, Workflows angestoßen, Eskalationsworkflows angestoßen. Das heißt, hier haben wir im Prinzip das komplette SLA-Management jetzt on board mit drinnen, was bis dato eigentlich nur über eigene Workflows dann wieder gelöst werden konnte, ist direkt jetzt im Produkt. Dann ein zweiter Bereich, der dann vor allem im Bereich Release Management relevant wird, das sind die parallelen Aktivitäten, die wir da jetzt mitbekommen haben. Weil bis dato war es so, diese Service Management Prozesse wurden alle sequenziell abgearbeitet, war in den meisten Bereichen ausreichend. Im Release Management war das eher hinderlich, weil da hat man doch eher auch parallele Aktivitäten. Und deswegen gibt es jetzt im System Center 2012 Service Manager auch parallele Aktivitäten zu den vorhandenen sequentiellen Aktivitäten, um einfach gewisse Abläufe zu parallelisieren. Ja, ansonsten gibt es im Prinzip noch weitere Bugfixes, Performance Improvements. Der AD-Connector wurde wesentlich beschleunigt, das heißt auch hier das Auslesen des ADs und dann letztendlich die Überführung in die CMDB wurde entsprechend schnell gelöst und erweitert. Gut, dann schauen wir mal kurz in die Demo rein. Das heißt, was ich im Prinzip jetzt in den nächsten paar Minuten zeigen möchte, ist zum einen einmal die Demonstration des Service-Katalogs. Wie schaut das aus? Wie lege ich einen neuen Service-Request an? Und der zweite Bereich wird dann der Bereich Release-Management sein, um hier mal gesehen zu haben, wie machen wir eigentlich Release-Management im System Center. So, dann schalten wir uns auf das System hinauf. Wir sehen jetzt von der Oberfläche her, hat sich, sage ich mal, vom Look and Feel her nicht allzu viel getan. Also jene, die den 2010er bereits kannten, kennen auch den 2012er. Das heißt im Prinzip, die Aufteilung ist relativ ähnlich. Es sind halt nur ein paar Punkte mehr dazugekommen. Wie auch zum Beispiel in der Bibliothek, weil hier gibt es jetzt einen neuen Dienstkatalog. Der wiederum unterteilt sich in die zwei Bereiche Anforderungsangebote. Das heißt, hier werden die klassischen Requests einmal definiert und im Bereich der Diensteangebote. Das heißt, das sind jene Dienste, die ich letztendlich dann dem Endbenutzer zur Verfügung stellen möchte. Schauen wir vielleicht einmal kurz auf das, auf unser Portal, wie sich das derzeit zeigt. Also das wäre jetzt das System Center Portal in seinem neuen Look and Feel. Das heißt, im Moment sehen wir nicht viel, da gibt es noch keine Services, die für mich freigegeben sind. Aber ich sehe zum Beispiel in meinen Requests, hoppala, da gibt es schon offensichtlich ein paar Requests dahinter. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel Incidents, okay, da hat es schon einen gelösten gegeben, da war mal eine Maus kaputt, aktiv ist noch, dass eine Taste bei meiner Tastatur fehlt und wir sehen hier den Bereich der Service Requests. Wenn ich aber jetzt auf die Homepage gehe, sehe ich, okay, ich habe noch gar keine Möglichkeit, irgendwelche Services zu provisionieren, weil für mich noch nichts freigegeben ist. Das werden wir jetzt ändern. Das heißt, wir werden uns jetzt einmal anschauen, welche Services wir hier definieren können. Gehen wir jetzt einmal in die Anforderungsangebote rein. Hier letztendlich liegen die ganzen Requests, die ich als IT zur Verfügung stelle. Ich habe hier natürlich einen Request schon einmal vordefiniert. Das heißt zum Beispiel hier, ich möchte ein neues Mobiltelefon beantragen. Das wäre so ein klassisches Anforderungsangebot. So, öffnen wir mal den Request. Was steckt da dahinter? Natürlich wie immer ein Titel, dann entsprechende Beschreibung dahinter. Und dann wird es interessant, weil dann gibt es nämlich sogenannte Vorlagen. In dem Fall habe ich gesagt, ja, das ist für mich ein Standard-Service-Request, der aus dem System mitkommt. Das könnte aber genauso auch ein Runbook sein, das ich hier verwenden möchte aus dem Orchestrator heraus. Dann definiere ich im Prinzip, welche Parameter möchte ich hier übergeben. Das heißt, in dem Fall habe ich definiert, okay, es gibt hier Handymodelle, die ich auswählen kann als Endbenutzer. Und ich muss hier auch eine Kostenstelle vergeben. Also in dem Fall habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, in welcher Form soll denn so eine Auswahl passieren? Ist es irgendeine Abfrage? Ist es irgendeine Dateianlage? Kann ich ein Datum eingeben? Eine einfache Liste auswählen? Kann ich ganze Zahlen eingeben? Dezimalzahlen? Im Prinzip hier definiere ich, wie das Feld aussehen sollte. Das heißt, in dem Fall sagen wir, okay, wir wollen eine Mehrfachauswahl und die Kostenstelle soll er bitte als ganze Zahl eingeben. Gehen wir einen Schritt weiter, dann haben wir hier im Prinzip die Möglichkeit, die Eingabeaufforderung zu konfigurieren. Wenn wir das jetzt zum Beispiel einmal an Form des Modells anschauen, können wir hier zum Beispiel sagen, das ist eine normale Aktivität, der Service Request, oder das wäre vielleicht sogar ein Runbook im Hintergrund. Das heißt, wenn ich hier etwas automatisiert provisionieren würde. So, schließen wir das wieder. Okay. Dann hätten wir im Prinzip im nächsten Schritt auch die Möglichkeit, sowas zuzuordnen. So, hier müssen wir noch kurz die Konfiguration vornehmen. So. Und dann habe ich letztendlich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, wo möchte ich denn diese Werte übergeben? Das heißt, wenn ich diese Werte habe, kann ich sie zum einen dann weiterverwenden für mein Runbook oder, sagen wir mal, in diesem simplen Fall nehme ich ganz einfach diese Handy-Modelle und ordne sie dem Titel dieses Service-Requests zu und die Kostenstelle gebe ich im Prinzip in die Beschreibung hinein. Das ist einmal relativ simpel gehalten, aber ich kann im Prinzip hier sämtliche Werte auf Basis des Service-Requests dann entsprechend umwandeln. Ich habe dann noch die Möglichkeit, hier Wissensdatenbankartikel zu hinterlegen. Das heißt, wenn ich hier Knowledge Base, ist auch bekannt aus dem 2010er bereits, kann ich hier Wissensdatenbankartikel verwalten und die könnte ich hier direkt mit dem Service Request kombinieren. Dann im Prinzip kann ich sagen, okay, ich veröffentliche dieses Angebot, dann steht es im Servicekatalog zur Verfügung und kann dann letztendlich für einen Service Request verwendet werden. Schauen wir jetzt einmal in den Servicekatalog an sich hinein. Dort hätten wir zum Beispiel schon ein paar Services im Entwurfsstatus. Wenn wir uns hier auf der rechten Seite anschauen, gibt es hier einige, die im Entwurfsstatus sind. Das heißt, wenn wir hier sagen, wir wollen jetzt ein neues Mobiltelefon beantragen, öffnen wir genau dieses Service Request. Wir können es hier entsprechend kategorisieren, wir können es hier entsprechend beschreiben. In dem Fall sage ich, okay, es ist eine Auswahl zwischen einem Nokia Lumia 800 und 900. Ich kann dann hier entsprechend die Informationen noch hinterlegen. Das heißt, wenn ich sage, ich habe ein SLA definiert, für mich relativ banal, sage ich, okay, dieses Handy steht dann innerhalb von 2 Werktagen bei der IT zur Abholung bereit und ich kann natürlich auch Kosten hinterlegen. Zum Beispiel sage ich, in dem Fall kostet mir das Handy als Unternehmen 350 Euro und das möchte ich aber auch dem Endanwender dann letztendlich auch zur Verfügung stellen und auch transparent machen. Dann kann ich hier entsprechend noch Dienste auswählen. heißt, der Service Manager hat ja auch die Möglichkeit, klassische Dienste abzubilden oder auch zu importieren aus einem Operations Manager. Die könnte ich hier entsprechend noch verlinken, wenn es relevant ist, und wieder die entsprechenden Wissensdatenbankartikel. Dann geht es schon an das Request-Angebot. Das haben wir vorhin schon kurz gesehen. Das war dieser Request mit dem neuen Mobiltelefon, wo wir definiert haben, welche Parameter möchte ich eingeben. Ich kann hier zum Beispiel sagen, in dem Bereich hätte ich vielleicht doch noch gern ein zweites Angebot in dem Service. Ich nehme hier jetzt einmal das fiktive Angebot 1. Kann ich im Prinzip hier zu meinem Service dazu konfigurieren und dann kann ich letztendlich diesen Servicedienst in den Veröffentlicht-Status setzen. Das heißt, dann sollte der Service am Portal zur Verfügung stehen. So, jetzt ist der Service in dem Bereich, in dem Status veröffentlicht. Das heißt, wir können hier jetzt auf unser Portal schauen. Machen hier mal einen Reload von der Web-Applikation und sind dann hier, voilà, im Bereich Allgemein, General, gibt es jetzt einen neuen Antrag. Das heißt, hier kann ich jetzt als Endbenutzer ein neues Mobiltelefon beantragen. Wenn wir jetzt draufklicken, sehen wir, dieser Service beinhaltet genau unsere zwei Requests, die wir vorhin definiert haben. In dem Fall sage ich, okay, ich nehme dieses neue Mobiltelefon, gehe dann zu dem entsprechenden Beantragung, sehe dann unser Auswahlfeld, das wir vorhin definiert haben. Wir haben da zwei Handytypen hinterlegt. Ich hätte vielleicht doch gerne das 900er oder wenn wir das sagen, nehmen wir das 900er und meine Kostenstelle ist 1, 2, 3, 4. Hier kann ich natürlich auch Werte hinterlegen, das heißt, ich kann hier definieren, in welcher Range soll sich zum Beispiel ein Wert befinden. In dem Fall habe ich gesagt, diese Kostenstelle sollte mindestens vierstellig sein. Das heißt, ich muss hier entsprechende Stellen ausfüllen. Klicke dann auf Next, bekomme dann noch einen Überblick. Okay, da gibt es jetzt eine Anfrage. Sendemodell habe ich Nokia 900 gewählt. Die Kostenstelle ist 1, 2, 3, 4. Und dann klicke ich auf Submit. Dann bekomme ich im Prinzip hier eine ID zugeordnet, das heißt der Service Request mit der ID 210. Also diese Form ist natürlich wieder frei konfigurierbar. Bei uns ist es immer Service Request mit einer fortlaufenden Nummer defaultmäßig. Das heißt, hier bekomme ich die Information, das ist mein Request und der wird an diesem Datum entsprechend veröffentlicht. Unter My Requests würde ich jetzt an diesen neuen Request sehen. Das heißt, hier sehe ich dann immer meinen aktuellen Status. Das ist in dem Fall, okay, der wurde schon geclosed, aber da gibt es jetzt diesen 210er, den haben wir gerade angelegt. Klicken wir mal drauf. Dann sehen wir, okay, mit diesem Service Request sind auch manuelle Aktivitäten hinterlegt. Das heißt, du musst jemanden noch approven. Unter Umständen ist das der IT-Leiter oder der die Handys ausgibt. Und letztendlich geht es dann darum, auch diesen Service zu deployen. Sprich, jemand muss mir natürlich dann das Handy konfigurieren und aushändigen. Hier habe ich dann natürlich dann die Möglichkeit, noch einen Benutzerinput hinzufügen. Ich sage zum Beispiel, ich brauche auch eine SIM-Karte. Das kann ich entsprechend auch dokumentieren, weil ich es vielleicht vorher vergessen habe. Dann kann ich hier entsprechend meinen Service-Request auch updaten. Und dieser Kommentar, der dann hier hinterlegt wird, den sieht auch der Sachbearbeiter dann, der das Handy letztendlich ausgibt. Gut, das wäre jetzt einmal der Service-Request gewesen in aller Kürze. Schauen wir jetzt einmal in den Bereich Release Management hinein. Also wie gehabt ist Release Management auch wie Incident, Problem und Change Management unter den Arbeitsaufgaben zu finden. Das heißt, hier haben wir im Prinzip nur die Erweiterung und zwei neue Felder. Das eine ist das Release Management und das andere wären hier diese Service Request Erfüllung. Das heißt, hier müsste ich jetzt auch zum Beispiel unseren neuen Service Request sehen. Hier ist er schon, der 210er. Das heißt, dieser Service Request mit dem neuen Handy, der ist auch hier entsprechend vorhanden, wie ein klassischer Incident, wie ein klassisches Problem und wird hier entsprechend bearbeitet. Das heißt, wir haben hier nicht das Rad neu erfunden, sondern wir verwenden im Prinzip hier Standardabläufe aus dem Service Manager heraus. Gut, schauen wir uns den Bereich Release Management an. Wie gesagt, das ist der neue IT-Service Management-Prozess im 2012er Service Manager. Ich habe hier bereits auch einmal einen neuen Release vorbereitet. Das wäre zum Beispiel jetzt eine April 2012 Release. Schauen wir uns einmal so einen Release an, wie der vom Formular her ausschaut. Also im Prinzip sieht man, das Look and Feel hat sich vom 2012 heraus nicht allzu viel verändert. Also das ist im Prinzip geprüfte Technologie, sage ich immer gern dazu. Das heißt, es wird hier nichts Neues erfunden, sondern es wird auf Standardkomponenten im Prinzip zurückgegriffen, weil man möchte natürlich auch das Bewährte entsprechend behalten. Das heißt, hier haben wir im Prinzip auf der ersten Seite wieder die klassischen Bereiche. Ich muss natürlich einen Titel vergeben für so einen Release-Record. Ich habe hier eine Beschreibung, das heißt, was tut dieses Release? Also in dem Fall ist es ein Überrelease für alle Releases im April 2012. Ich kann dann hier natürlich Typen vergeben. Ist es geplant? Ist es ungeplant? Ist es von der Kategorie Projekt? Das heißt, wird es im Rahmen eines Projekts durchgeführt oder ist es vielleicht eine Reparaturaktion? Das heißt, diese Listenfelder kann ich natürlich wieder relativ einfach anpassen. Das kennt man im Prinzip auch aus den 2010er heraus, wo ich im Prinzip mir selbst überlege, okay, welche Kategorien habe ich denn und weichen sie von den Standardkategorien, die mit dem Produkt mitkommen, ab. Da kann ich sie im Prinzip einfach erweitern. Was dann im nächsten Schritt passiert, ich kategorisiere mal. Das heißt, welche Auswirkungen hat dieser Release? In dem Fall sage ich, es ist eine Standardauswirkung mit dem Risiko Mittel. Die Priorität ist auch Mittel. Das heißt, hier kann ich hier entsprechend Prioritäten vergeben und letztendlich hat es natürlich auch Einfluss auf die Abarbeitung. Ich kann hier noch Anmerkungen dazugeben. In dem Fall habe ich gesagt, okay, ich fasse hier alle Change-Requests für den April innerhalb dieses Releases zusammen, damit es entsprechend auch geplant wird. Im nächsten Bereich, im Versionspaket, hier kann ich dann sagen, welche Configuration-Items sind denn betroffen. Das heißt, hier kann ich im Prinzip aus der Datenbank, aus der Configuration-Management-Datenbank, jene Computerobjekte oder jene generelle Objekte oder Services auswählen, auch natürlich mit Mehrfachauswahl und kann sagen, okay, ich hätte gerne diese Systeme noch mit dazu in meinem Release, dann wird das auch hier entsprechend dokumentiert. Gleiches auch mit den Diensten, das heißt, wenn ich hier auch bereits Services definiert habe, kann ich auch auf Basis von Services diese Releases entsprechend verlinken. Bei der Planung geht es dann um die zeitliche Abfolge, das heißt, wann plane ich diesen Release zu veröffentlichen. Das heißt, wie immer mal gesagt, okay, bis zum Ende April, 27. das wäre ein gutes Datum, das ist der Freitag, sollte dieses Release komplett erledigt sein, geplant mit dem Startpunkt habe ich ihn mit 12. April, Ende mit 27. Das heißt eine Durchlaufzeit von 15 Tagen. Hier kann ich dann auch entsprechend dokumentieren, was ist denn wirklich die Ist-Startzeit, weil unter Umständen hat sich ja seit der Planung etwas verändert. Und ich kann hier natürlich auch dokumentieren, was ist denn die Downtime, die hier verursacht wird, wann plane ich eine Downtime, um hier letztendlich auch die Systeme dann in den Maintenance-Modus zu setzen. Bei den Aktivitäten geht es dann darum, die Aktivitäten innerhalb dieses Releases zu koordinieren und auch zu planen. Und man sieht hier schon dieses Konzept dieser parallelen Aktivitäten. Das heißt, bis dato war das ja immer eine sequenzielle Abfolge. Die gibt es natürlich auch nach wie vor, wie wir hier in der Mitte sehen. Aber letztendlich geht es darum, auch Aktivitäten parallel durchzuführen. Das heißt, im Prinzip designe ich hier grafisch, welche Aktivitäten ich hier machen möchte. In dem Fall habe ich gesagt, okay, eine Aktivität wäre zum Beispiel, ich führe Datenbankänderungen durch, da gibt es ein paar Plattformanpassungen dabei. Da gibt es die ERP-Datenbank, möchte ich hier anpassen und innerhalb dieser Anpassung möchte ich Erweiterungen von den Tabellen machen. Also ich kann auch hier direkt reingehen und zum Beispiel diese Aktivität öffnen, wie entsprechend die Werte hinterlegen, das heißt, wie ist der Titel von dieser Aktivität, was für Planungsschritte mache ich hier wieder für diese Einzelaktivität innerhalb des Release-Records und welche Aktivitäten werden hier durchgeführt. Also man sieht schon hier, in dem Fall habe ich zwei manuelle Aktivitäten, die hier durchgeführt werden müssen. Das heißt, in dem Fall habe ich zwei Tabellenanpassungen und zum Schluss gibt es dann diese RA-Review-Activity. Das heißt, hier muss natürlich dann auch jemand überprüfen, ob diese Aktivität vorschriftsmäßig auch durchgeführt worden ist. Das heißt, wenn ich diese Aktivitäten hier habe, dann wird auf Basis dessen die entsprechenden Aktivitäten auch ausgeschickt und letztendlich auch im System dokumentiert. Was ich darüber hinaus über diese Aktivitäten innerhalb des Release Records machen kann, ich kann auch Release Records verschachteln. Das heißt, in dem Fall habe ich gesagt, es gibt auch untergeordnete Elemente für meinen Release im April. Es gibt zum Beispiel einen Release, der heißt Wechsel der RAID Firmware. Das heißt, diesen Release Record möchte ich auch innerhalb meines Hauptreleases durchführen. Das heißt, in dem Fall habe ich es einfach verknüpft mit diesem Release Record. Dokumentation, hier kann ich dann natürlich entsprechend Dokumente, also Dokumentation zum einen hinterlegen, das heißt, was möchte ich mit diesem Release-Record machen, oder ich kann auch Dokumente direkt importieren, das heißt, ich habe zum Beispiel irgendwo schon ein Word-File geschrieben für diesen Release-Record, hätte es aber auch gerne direkt beim Release-Record dabei, dann gehe ich hier im Prinzip auf die Datei, klicke das Dokument an und es wird mir hier direkt als Text importiert. Verknüpfte Elemente, also hier sehen wir zum Beispiel, okay, da gibt es auch verknüpfte Elemente, zum Beispiel Change-Request, wir haben ja vorhin kurz zu Eingangs erwähnt, ein Release-Management mache ich ja deshalb, weil ich Change-Requests geordnet in einer Release ausbringen möchte, vielleicht mehrere Change-Requests sogar. Und hier zum Beispiel sehen wir, es wäre ja zum Beispiel ein Change-Request schon direkt verlinkt. Das heißt, auf Basis dessen weiß ich, okay, dieser Change-Request 139 wird innerhalb dieses Release dann entsprechend deployed. Ich kann dann weitere Konfigurationselemente wieder aus der CMDB hinzulinken. In dem Fall sehe ich, okay, da gibt es sogar ein Data Warehouse. Das heißt, offensichtlich wird bei diesem Release auch das Data Warehouse angegriffen. Und ich kann wieder meine Knowledge Base Artikel mit dazu bringen. und wenn ich möchte, natürlich auch Dateien. Es gibt ja meistens auch Dokumentationen zu diesem Release, dann möchte ich auch hier die Datei entsprechend hochladen können. Ja, zu guter Letzt, wenn der Release abgeschlossen ist, möchte ich natürlich auch das Ergebnis dokumentieren. Das heißt, wie erfolgreich war jetzt wirklich dieser Release? Wurde er erfolgreich implementiert? Hat es Probleme gegeben? Ist er vielleicht nur teilweise implementiert worden? Und genau diese Listenfelder kann ich wieder analog zu den anderen Listenfeldern relativ einfach im System anpassen und auf meine Bedürfnisse dann hin trimmen. Ganz wichtig, vor allem aus Compliance-Sicht, ist immer der Verlauf im Hintergrund. Das ist auch bekannt schon seit 2010. Das heißt, jegliche Aktion, die wir zum Beispiel in diesem Release-Record, in einem Incident, in einem Change-Request durchführen, wird hier immer dokumentiert. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel, hoppala, da hat am 29.03. dieser Benutzer hier eine Aktivität hinzugefügt, nämlich diese Datenbankänderungsaktivität. Das heißt, ich kann so jederzeit nachvollziehen, was ist jetzt wirklich an diesem Release-Record geändert worden. Ja, soviel einmal zur Demonstration vom Release-Management. Zu guter Letzt möchte ich noch auf zwei Webcasts hinweisen, die wir auch im Rahmen dieser Katapult-TV-Serie machen durften. Das eine wäre die technische Plattform zum System Center Service Manager. Das heißt, hier gehen wir sehr stark auf die Technik ein. Zum einen, wie binde ich zum Beispiel Active Directory an, wie binde ich an Configuration Manager an, damit ich Daten in der CMDB habe. Aber wir zeigen auch, welche Standards hinter dem Service Manager stehen. Das heißt, auf Basis von Microsoft Operations Framework, auf Basis von ITIL, welche Impulse es hier gegeben hat, um Service Management letztendlich zu realisieren. Das wäre dieser eine Track, der ist auch auf Katapult TV im IT-Profi-Bereich zu finden, unter IT-Service Management. Der andere Track wäre im Bereich IT-Compliance, weil das System Center Service Manager hat auch ein Compliance-Modul, das wird natürlich auch im 2012er fortgesetzt und wie man hier Compliance im Unternehmen leben kann, dafür gibt es einen Entscheider-Track im Katapult TV zum Thema IT-Compliance. Und wenn das noch nicht ausreicht, es gibt auch meinen IT-Compliance-Blog. Das heißt, hier blogge ich in regelmäßigen Abständen nicht nur zu IT-Compliance, sondern auch generell zum Thema IT-as-a-Service, Private Cloud System Center, einige neue Dinge. Es steht ja einiges auch bevor, wir sind ja kurz vor dem Launch. Das heißt, wir erwarten ja noch in diesem Halbjahr den Launch von System Center 2012. Das heißt, es macht durchaus Sinn, hin und wieder in den Blog auch reinzuschauen, um zu sehen, okay, was tut sich denn auf dieser Seite. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine Fragerunde zur Verfügung.
Genau, also derzeit gibt es noch keine Fragen. Wir sind aber online noch eine halbe Stunde. Und falls noch irgendwas kommt, also falls Ihnen noch was einfällt, bitte jederzeit über die Konsole fragen oder per E-Mail auch. Und es kommt noch eine Nachlese und wir geben alle Links eben auch so zu den anderen Webcasts noch rein, beziehungsweise auch eben zur Evaluierung, das heißt, falls unsere Zuseher das testen möchten, was können sie machen, wie und so.
Sehr gut, ja.
Passt, okay, gut. Dann herzlichen Dank, herzlichen wir wünschen Dank. Ihnen noch einen schönen Freitag und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Danke.